Salatschatten.
Die dunkle Seite der Vitamine.
Auch immer sich jetzt an irgendeinem radiofähigen Gerät eingefunden hat, er sei willkommen in der nächsten Stunde. Der Salatschatten ist wieder mal dran mit Jobst, die Radiozeit, die man für das Verstehen von Sprache einplanen muss. Es gibt nämlich viel Text und wenig Musik. Das Thema heute ist die menschliche Psyche, das heißt genau genommen eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, die Psychologie, und da nochmal eine ganz besondere Sorte Psychologie, die nennt sich die kritische Psychologie. Da gab es im September an der Freien Universität in Berlin einen Kongress, eine Ferienuni, und ich hatte mit zwei der Veranstalter und Organisatoren gesprochen, wie es sich damit verhält und so. Und dieses Gespräch habe ich ein bisschen zusammengeschnitten und ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen. Das würde ich euch erstmal vorspielen, eine halbe Stunde etwa. Und dann noch ein bisschen kritische Psychologie vom Original, von einem Video, einer Vorlesung, die der Herr Holzkamp, welcher der Erfinder der kritischen Psychologie war, in den 80er Jahren gehalten hat. So die nächste Stunde. Und ja, ich wünsche euch viel Anregung für euren Geist und vielleicht auch ein paar neue Sachen, die ihr noch nicht wusstet. Das Gespräch mit den beiden Organisatoren der Ferienuni Kritische Psychologie. Wir sitzen mit Stefan und Maxi in einem Raum der Freien Universität Berlin nach dem Ende eines anstrengenden, mehrere Tage dauernden, wie nennt man das, Kongress, also Ferienuni, aber das hatte eher Kongresscharakter, oder?
Ja, kann man so sagen.
Und zwar zum Thema kritische Psychologie. Man kennt so Richtungen wie Psychoanalyse und dann Verhaltenstherapie, und dann kennt man den Skinner und den Rogers. Und wie kann man kritische Psychologie, von der ich mal annehme, dass sie die wenigsten Leute kennen, dazu einordnen in dem Raster, oder passt es da gar nicht dazu?
Die kritische Psychologie, die hat sich in ihrer Entstehung, hat sich explizit erstmal auf die Wissenschaft bezogen damals, die universitäre Psychologie, da hat die kritische Psychologie in den Studentenprotesten, das ist so entstanden, und da hat sie sich explizit eben auf die Wissenschaft bezogen und gesagt, hey, das kann so nicht weitergehen sozusagen, das ist eine Kontrollwissenschaft, das ist, hat eine Funktionskritik eingeführt. Was für eine Funktion erfüllt die Psychologie, die an der Universität praktiziert wird, in der Gesellschaft eigentlich, und hat eben herausgehoben, dass es eine sehr herrschaftsstabilisierende Funktion hat. Also die Wissenschaft auf eine Weise zu betreiben, wo Menschen im Prinzip angepasst werden sollen an die gesellschaftlichen Verhältnisse und weniger das einzelne Subjekt in den Mittelpunkt zu stellen. Eine emanzipatorische Perspektive sollte dann dadurch durch die kritische Psychologie in die Psychologie reingebracht werden.
Also das hat wirklich 68 in dem Umfeld seinen Anfang und gab es vorher gar nicht. Das ist da richtig erfunden worden oder aus der Wiege gehoben worden.
Ja, kann man so sagen. Also es war schon wichtig, dass es auch Hochschullehrer gab, wie Klaus Holzkamp, die schon da waren und Experimentalpsychologen waren, etabliert waren und dann von der Studierendenbewegung mitgerissen wurden und sich darauf eingelassen haben und dann auch ihre eigene Weltsicht und Haltung geändert haben. Also gerade im Falle von Klaus Holzkamp ist das der Fall. Er ist also durch die Studierendenbewegung auch marxistisch geworden, wenn man so will. Die kritische Psychologie versteht sich ja als marxistisch fundierte Psychologie, und kann oder will den Betroffenen Instrumente an die Hand geben, um ihre eigene Lebenslage zu verbessern mit der Perspektive auf eine Befreiung für alle Menschen.
Ui, das ist ja ein großer Bogen geschlagen. Also wenn du sagst experimentelle Psychologie, dass sich das explizit wahrscheinlich sogar abgrenzt von Tradition der Psychoanalyse.
Die Psychoanalyse war sehr wichtig für die Begründung der kritischen Psychologie, weil sie verbindet ein gemeinsames Herangehen, nämlich die Subjektorientierung. Charakteristisch für die Mainstream-Psychologie ist der Außenblick auf die Menschen. Es geht um Aussagen über die Menschen, um Experimente mit Menschen zu machen, um sie zu beforschen. Während die Psychoanalyse und die kritische Psychologie teilt, dass der Ausgangspunkt die Erfahrung und das subjektive Erleben der Menschen selber ist. Und sie will den Menschen Mittel an die Hand geben, ihre eigene Lebenslage zu verstehen und zu verbessern. Allerdings sind dann die theoretischen Annahmen, die beidem zugrunde liegen, fundamental verschieden. Die Perspektive ist aber gleich und deswegen gibt es durchaus auch Gespräche, Diskussionen und Kooperationen hier auf der Ferienuni zum Beispiel zwischen eher so kritischen psychoanalytisch orientierten Strömungen und der kritischen Psychologie.
Mhm. Weil so 68 kann ich mich nur aus Rückblicken, die man überall liest, erinnern, dass Psychoanalyse auch einen ganz starken Auftrieb bekommen hat, man den Wilhelm Reich wieder ausgebuddelt hat mit seinen seltsamen Fantasien und dachte ich gar nicht, dass da noch ein zweiter Zweig auch sich etablierte, aber war nicht sehr bekannt oder haben wir das nur nicht wahrgenommen? Ich komme nur aus der DDR, dafür noch nie was gehört, bevor ich dich kennengelernt hatte.
Ja, es war wahrscheinlich ein Westprodukt, aber interessanterweise gab es eine Kooperation auch mit Kolleginnen und Kollegen in der DDR damals. Also Klaus Holzkamp wurde auch eingeladen und das war eine kritische Verbindung, würde ich mal sagen. Ziel der kritischen Psychologie war aber, die Gleichsetzung von Individualwissenschaft mit Psychoanalyse aufzubrechen und zu sagen, nein, es gibt auch jenseits der Psychoanalyse, die genau das Individuum ins Zentrum stellt, eine marxistisch fundierte Psychologie, die nicht die Trennung macht zwischen Individuum und Gesellschaft. Das ist nämlich ein Kernproblem der Psychoanalyse. Die hat ein Triebmodell als Grundlage und diese Triebe sind völlig ungesellschaftlich. Die hocken im Menschen drin und haben keinen Bezug zur Lebenswirklichkeit. Und in der kritischen Psychologie ist eben charakteristisch, dass Individuum und Gesellschaft in ihrem Vermittlungszusammenhang gedacht werden und so die Lebenswirklichkeit der Menschen immer vorkommt. Also keine getrennte Betrachtung, sondern gemeinsames Denken von Individuum und der Welt, wie es das Individuum erfährt.
Also nicht nur in den sozialen Kontexten, wo man sich halt betonen muss mit Familie, mit einem Chef und so weiter, sondern richtig auch die Bedingungen mit herangezogen, also für das Verständnis, dass man gesellschaftliche Bedingungen erfasst, was sie für das Individuum machen. Aber daran kann ich ja nichts ändern.
Das ist gerade das, was die kritische Psychologie eben neu begreift, dass eben sie stellt den Menschen als Wesen, welches auch gesellschaftliche Bedingungen schafft, stellt es dar. Der Mensch steht nicht nur unter Bedingungen, sondern schafft seine Gesellschaft auch selber mit in Zusammenhang mit anderen Menschen. Und das ist eben zentral in der kritischen Psychologie, was auch heute nicht wirklich in der Mainstream-Psychologie vorkommt, dass wir eben selber handlungsfähig sind und Dinge verändern können und unsere Bedingungen nach unseren Bedürfnissen strukturieren können.
Da würde ich jetzt widersprechen. Ich denke, dass man als Individuum erstmal gar nichts verändern kann. Und schon gar nicht, wenn man ein Problem hat mit sich und daran schon scheitert. Also man ist doch also wirklich im unmittelbaren Umfeld kommunikativ, kann man vielleicht was ändern an sich und seinem Leben, aber die Gesellschaft schafft man weder, also auch diese These würde ich bestreiten, dass man sie schafft, hat doch überhaupt keinen Einfluss darauf, als Einzelne, wenn man sich nicht organisiert, aber dann ist es eine politische Dimension und überhaupt keine psychologische mehr.
Aber diese Dimension ist innerhalb der kritischen Psychologie eben nicht ausgespart, sondern tatsächlich ist es so, dass es so ein Konzept gibt von den unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten in meinem Nahumfeld. Da kann ich Veränderungen einbringen, kann Dinge verändern, stoße vielleicht auf der nächsten Ebene wieder auf Grenzen und Behinderungen meiner Handlungsmöglichkeiten, muss mich möglicherweise dann schon mit Leuten zusammenschließen, um die zu überwinden, dort Grenzen wegzuräumen. bis hin zur Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Diese ist nicht draußen aus der Psychologie, sondern die gehört mit in die Psychologie rein. Also explizit auch ein gesellschaftstheoretischer Ansatz, der versucht eben genau die Trennung zwischen Individuum und der gesamten Gesellschaft nicht zu machen, sondern die Perspektive der Emanzipation für alle mit in die Psychologie einzuschließen, weil die Grundüberlegung ist, es geht mir tendenziell nur dann gut, wenn es allen anderen auch gut geht. Und welche Bedingungen brauchen wir jetzt dafür? Das ist so eine Grundfrage, und da kann ich eben im unmittelbaren Umfeld anfangen und kann das aber auch in Richtung auf gesellschaftliche Verallgemeinerung ausbauen.
Marxistisch fundierte Psychologie, auf was speziell bezieht man sich da? Auf die Dialektik, auf die Charaktermaske, auf so einen Satz wie das sei ein bestimmtes Bewusstsein oder sowas?
Eine wichtige Rolle hat gespielt die Auseinandersetzung mit der deutschen Ideologie, weil dort sehr elementare Zusammenhänge von Marx schon gefasst wurden. Nämlich, der Mensch ist nicht nur isoliert und getrennt von der Gesellschaft, sondern er schafft seine Bedingungen. Es ist immer ein praktisches Verhältnis zur Welt und kein bloß Denkendes. Dieses gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Bedingungen zu verändern, verändernd einzugreifen. Dort stehen ganz elementare Zusammenhänge von Individuum und Gesellschaft schon drin. Was die kritische Psychologie dann gemacht hat, ist das in Richtung auf Verstehen, was das für das Individuum jetzt bedeutet, auszubauen. Marx hat das sozusagen in Richtung auf die Gesamtgesellschaft, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ausgebaut, in Richtung ökonomische Theorie. Und die kritische Psychologie ist sozusagen der innere Ausbau dieses Ansatzes in Richtung auf das Individuum und seine psychischen Dimensionen, also Emotionalität, Motivation, das Denken, die sozialen Beziehungen und so weiter. Deswegen gibt es eine enge Ankopplung an die Grundüberlegungen, die man schon bei Marx lesen kann.
Das würde jetzt zum Beispiel den Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, der ja oft sehr plakativ verwendet wird, umzukehren.
Es ist ja auch tatsächlich ein Wechselverhältnis, wobei das schaffende, praktische Eingreifen und damit Schöpfen der Lebensbedingungen, man sagt, den Primat hat. Also das Erste ist, was dann die Art und Weise, wie wir dieses praktische Verhältnis zur Welt beim Herstellen der Bedingungen, bei der Arbeit und so weiter, wie wir das dann reflektieren, also das Bewusstsein, beeinflusst, bestimmt. Aber gleichzeitig ist die Art und Weise, wie wir unser Verhältnis zur Welt reflektieren, wieder wichtig für die Art und Weise, wie wir möglicherweise verändernd eingreifen, also für die Praxis. Deswegen sollte man daraus kein Ausschließungsverhältnis machen oder kein erst dann im Sinne eines abgeschlossenen, linearen Prozesses, sondern es ist sicherlich ein Wechselverhältnis.
Im Blick darauf, dass man, also im Kontrast zur bürgerlichen Auffassung, die Menschen tendenziell als eine abhängige Größe anzusehen, und wenn man aber als den Kern des Subjektes das Urteilen ansieht.
Mir selber fällt da jetzt nur ein, also Urteilen, also ich finde zum Beispiel zentral, dass Gefühle, also Emotionen eines Menschen in der kritischen Psychologie als entspringend aus seinen Lebensverhältnissen angesehen werden. Also dass, wenn du sagst, eben in der bürgerlichen Psychologie oder eben Mainstream-Psychologie werden Gefühle, Emotionen häufig einfach als inhärent in dem Menschen, in dem Individuum gesehen und überhaupt keinen Zusammenhang gezeigt zwischen der Lebenswelt und der Gesellschaft, in der wir leben. Und die kritische Psychologie sagt eben, Emotionen sind Bewertungen meiner eigenen Lebenssituation und ich kann sie nutzen, um diese aufzuschlüsseln und um zu verstehen, was gerade notwendig ist für mein Leben und was meine Bedürfnisse sind. Und kann mich dadurch als handlungsfähig erleben und nicht als abhängig und bedingt.
Das heißt, also das ist dann nicht nur eine theoretisch arbeitende Richtung, sondern die macht auch den Übergang zur Therapie. Also es gibt auch Konzepte der kritisch-psychologischen Therapie.
Es wurde auch hier diskutiert auf der Ferienuni. Also es sind einige PraktikerInnen da gewesen, die in therapeutischen Kontexten arbeiten. Aber ich würde sagen, die Diskurse darin waren immer sehr therapiekritisch. Und also es wurde mal durchaus darüber diskutiert, ob es einen kritisch-psychologischen Therapieansatz geben kann. Aber eigentlich war eher die Idee, wir wollen bestehende Therapieansätze, die es gibt, darauf prüfen, ob man sie mit kritisch-psychologischen Kategorien irgendwie fassen kann, ob man die, also was man daraus übernehmen kann und nutzen kann auf eine emanzipatorische Art. Für mich ist aber auch zentral, dass halt durchaus immer wieder reflektiert wird, dass Therapie, Psychotherapie immer in so institutionellen Kontexten stattfindet, die kritisiert werden müssen, ob es wirklich eine Selbstbestimmung des Subjekts irgendwie möglich macht.
Es gibt einfach unterschiedliche Formen von Praxis und Therapie ist eine mögliche Form, in die kritische Psychologie auch eingreifen möchte, in dem Sinne, dass sie Therapie zum Beispiel sich anguckt, verschiedene, es gibt ja sehr, sehr viele Ansätze, die jeweils auch gute Aspekte enthalten können, die den Leuten real hilft. Aber sie will eben auch ihre Grenzen überschreiten. Zum Beispiel, wenn eine Therapie über bestimmte Verfahren die Leute eben kurzfristig handlungsfähig macht, in dem Sinne, dass sie meinetwegen wieder arbeiten gehen, aber das Problem, was eigentlich das Leiden verursacht, für die Leute damit nicht aus der Welt ist, dann haben sie zwar die aktuelle Handlungsunfähigkeit bewältigt, das ist ein Begriff, bloße Bewältigung von aktuellen Handlungsbeschränkungen, aber noch nicht überschritten in Richtung auf mehr Lebensglück. Und diesen nächsten Schritt zu tun, möglicherweise würde aber aktives Eingreifen bedeuten, und da sagt, hast du angesprochen, die Krankenkasse vielleicht, das ist ja gar nicht die Aufgabe, die wir haben, vielleicht die Veränderung der Gesellschaft zu finanzieren. Das aber möglicherweise könnte ein wichtiger Schritt für denjenigen sein, der mit seiner Lebenslage Schwierigkeiten hat, sich mit anderen zum Beispiel zusammenzuschließen, über die Lebenslage zu verständigen, zu gucken, was man tun kann. Ein weiterer wichtiger Bereich, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist der alltäglichen Lebensführung. Das heißt, wie gehen wir mit unserem Alltag um? Was passiert da eigentlich, wenn wir alltäglich im Kapitalismus leben, andererseits ganz persönliche, private Kleinkramprobleme scheinbar haben, die scheinbar getrennt sind von dem, was wir Gesellschaft nennen. Tatsächlich aber vermittelt sind, also die gesellschaftlichen Bedingungen hineinwirken in unsere sogenannten Privatbeziehungen. Und das sichtbar zu machen, braucht Denkmittel. Und diese Denkmittel hat kritische Psychologie erarbeitet und schlägt die vor und bietet damit an, dass Menschen einen besseren Alltag organisieren können. Und es wird immer so sein, das kann man schon quasi voraussetzen, dass wenn man das konsequent durchführt, wird man wissen, ich kann nur im privaten Umfeld bestimmte Fragen nicht lösen, sondern muss sie überschreiten. Das ist der Theorie dann immanent, weil der sachlich-logische Zusammenhang eben so ist, dass die Beschränkungen nicht im Privatbereich entstehen, meistens nicht, sondern andere Gründe haben, die außerhalb liegen, die eben gesellschaftlich sind. Und die werden aber dann mit thematisiert.
Das wäre für mich jetzt eine Wissenschaft, die praktisch befähigendes Wissen erarbeiten und publizieren möchte, was man dann am besten vielleicht sogar in der Schule unterrichten sollte.
Das ist die Frage, welche Schule sowas unterrichtet, aber und ob es Unterricht...
Fiktiv. Also die Gesellschaft, die das in der Schule unterrichtet, die bräuchte vielleicht auch, der Gegenstand wäre dann gar nicht mehr so relevant.
Also das ist auch ein Aspekt, der aus der kritischen Psychologie kommt, eine sehr starke Erziehungskritik. Erziehung verstanden als ein sehr spezielles machtstrukturiertes Verhältnis zwischen Menschen ist in der Schule eben in besonderer Weise abgebildet, in die Richtung, dass Schule ihre Selektionsfunktion für die Zuschreibung von Lebenschancen erfüllen soll. Und das kritisiert natürlich die kritische Psychologie ganz deutlich, weil das ein Teil des herrschaftlichen Zuweisens von Lebenschancen in dieser Gesellschaft ist. Wer da eben durchs Raster fällt, wer durch Erziehung deformiert wird sozusagen, der hat eben weniger Lebensmöglichkeiten, weniger Handlungsmöglichkeiten als derjenige, der in der Karriere erfolgreich ist.
Gut, das ist jetzt ein Zweck, ein staatlicher Zweck, die Leute zu sortieren, wie er sie für nützlich hält für seinen Laden, dass der auch läuft. Aber das wäre eine politische Frage.
Das ist durchaus eine ganz praktische Handlungsfrage, ob man sich zum Beispiel die Formen, die angeboten und nahegebracht werden, zum Beispiel von Erziehung, ob man die übernimmt oder ob man die hinterfragt und sagt, ich will zu meinen Kindern kein erziehungsförmiges Verhältnis haben, weil Erziehung für sich bedeutet schon, der eine weiß, was für den anderen gut ist. Und ist das ein angemessenes Verhältnis zwischen Erwachsenen? Sicher nicht. Warum soll es ein angemessenes Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern sein?
Gut, damit wird die praktische Seite klar. In dem Sinne, dass man Wissen oder Analysemöglichkeiten für den Einzelnen vorstrukturiert, aufbereitet. Und dann müssten wir es aber publizieren. Ferienuni, hatte das auch den Aspekt, oder gab es einzelne Veranstaltungen, dass man wirklich schon fertige Dinge publiziert? Also Laienseminare?
Also zur Ferienuni sind sehr viele Menschen gekommen, die, glaube ich, noch gar keinen Bezug zur kritischen Psychologie hatten oder sehr wenig. und einfach Interesse mitgebracht haben. Und gerade dafür waren auch einige Veranstaltungen, die eben eine Einführung in die kritische Psychologie geboten haben, extra organisiert. Und da waren jeden Tag Einführungen in bestimmte Begriffe der kritischen Psychologie in Workshops.
Ja. Wie viele Leute waren denn insgesamt da? Habt ihr das irgendwie zählen können? Oder?
Ja, wir haben so eine Online-Anmeldung. Da waren, glaube ich, am Schluss so 640 Anmeldungen. Ob die nun alle da waren oder noch viel mehr oder so, das kann ich gar nicht sagen.
Also es gab keine Listen, wo man sich dann
eingetragen hat? Es war ja kostenlos. Das ist immer ein wichtiges Messkriterium, was man sonst hat, haben die Leute bezahlt. Sondern die Ferienuni finanziert sich durch Spenden, durch Unterstützung von Geldern von Asten, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und anderen, die das unterstützen. Und das ist auch immer ein sehr großer Kraftakt, eine kostenlose Bildungsveranstaltung zu finanzieren und zu organisieren.
Ich habe vorhin auf so einem Tisch, der da lag, so ein kleines Heftchen gesehen. Da ging es Ende September, gibt es da noch einen Depressionskongress oder so, wendet sich an alle möglichen Leute, auch Interessierte. Dann habe ich auch die Preise dazu gelesen, die da standen, 340 Euro oder so Teilnahmegebühr. Genau. Und das gibt es bei euch alles nicht. Die FU hat Räume zur Verfügung gestellt oder musstet ihr die bezahlen?
Wir müssen sie nicht bezahlen, aber es gab so ein bisschen Auseinandersetzungen, weil wir Reinigungsgebühren zahlen müssen. Und das ist einfach schade, weil das eine selbstorganisierte interne Veranstaltung im Prinzip ist, die auch der AStA FU mit der Mitveranstalter ist.
Okay, also die Uni als ein öffentlicher Ort ist jetzt mal, falls andere Leute andere Dinge auch an den Universitäten machen wollen, dafür, also gibt es Möglichkeiten?
Oder? Ja, so einfach ist es nicht, sondern es gibt ja schon noch eine institutionelle Verankerung die auf dem Papier, das Klaus-Holzkamp-Institut, so, dass es einen internen Veranstalter gibt und damit den Anspruch hat, auch Räume zu bekommen. Wenn du von außen kommst und sagst, ich möchte gerne eine Veranstaltung machen, kriegst du keine Räume. Und es war auch mit den Räumen schwierig. Es hieß, sie werden alle belegt. Als Hintergrund muss man wissen, dass die FU inzwischen als Unternehmen organisiert ist und Räume vermietet und von den Einnahmen einen Teil des Budgets finanzieren muss. Sodass, wenn eine interne Gruppe kommt und Räume kostenlos beansprucht, die ihr zustehen, dann belegt sie natürlich Zeiten für Räume, die sonst verkauft werden können, vermietet werden können. Und das schmälert die Einnahmen der FU. Das heißt, es gibt auch eine innere ökonomische Logik, wo die Ferienuni etwas quer liegt.
Holzkamp-Institut, das heißt, es wird offiziell gelehrt, kritische Psychologie, hier an der FU?
Es gibt zwar das Institut, aber keine Stellen.
Keine?
Keine.
Nur den Namen, der dann auch drüber steht. Und was macht dieses Institut jetzt?
Es ist der institutionelle Rahmen, wo noch emeritierte Professoren zugeordnet sind, die aber nicht mehr lehren. Es gibt vielleicht hin und wieder auch einen Lehrauftrag, es gibt Projekte, es gibt Arbeitsgruppen, die auch mehr oder weniger selbstorganisiert arbeiten. Aber tatsächlich gibt es keine Professur mehr und auch keine wissenschaftlichen Stellen, soweit ich weiß. Die sind alle ausgelaufen. Nur noch ein organisatorischer Rahmen, das ist das Minimale, was übrig geblieben ist von ehemals einem psychologischen Institut mit Professoren, einem breiten Mittelbau und Hunderten von Studierenden in Berlin. Das ist auch der Hintergrund, warum in Berlin immer noch die Tradition der kritischen Psychologie relativ stark ist. Deswegen sind auch bestimmt ein Drittel oder ich weiß nicht, die Hälfte der Leute, die hier zur Fernuni gekommen sind, aus Berlin.
Also ich vermute jetzt mal, so wie du das beschreibst, dass Berlin der einzige Ort gewesen ist, an dem kritische Psychologie unterrichtet wurde, an einer Hochschule.
Es ist nicht der einzige Ort, aber es ist der Stammort, wenn man so will, wo die kritische Psychologie entstanden ist und entwickelt wurde. Aber es gab auch und gibt noch Professuren an anderen Unis, aber nicht als kritische Psychologie, sondern im Bereich Erziehungswissenschaften gibt es einen Professor, der dann zum Beispiel die kritische Psychologie nutzt, um in diesem Bereich seine Lehre und Forschung zu organisieren. Davon gibt es schon noch einige, die das nutzen, aber es ist eben ein Unterschied, ob man einen Strukturzusammenhang hat mit vielen Leuten, die forschend und weiterentwickelnd tätig sind, oder ob man quasi als Einzelner oder mit wenigen Leuten an einer anderen Universität ist und da gegen den Strom schwimmen muss und sehr wenig Handlungsmöglichkeiten hat.
Das heißt also, die gesamte Richtung ist nirgendwo so richtig anerkannt als solche mit diesem Namen.
Die ganze Richtung wurde im Prinzip seit Beginn ihrer Etablierung und Durchsetzung im Zuge der Studierendenbewegung von 68 und folgenden Jahren bekämpft. Es gab eine Abspaltung vom Psychologischen Institut, was vom Senat finanziert wurde. Es gab unendliche Versuche, die Professuren auszutrocknen und so weiter. Es gab massive politische Auseinandersetzungen und Kämpfe darum, die Professuren zu erhalten von der Seite der kritischen Psychologie und so weiter. Es ist eine jahrzehntelange Geschichte der Auseinandersetzung, wo in der Folge tatsächlich der Staat aber die Oberhand behalten hat, wenn man so will, und die kritische Psychologie ausgetrocknet hat. Sie konnte nie verboten werden, nie ganz weggekriegt werden. Und jetzt ist es eben die Situation so, dass die Ferienuni auch deswegen so wichtig ist, weil es keine institutionelle Verankerung mehr so gibt, sondern es so eine Orte braucht wie die Ferienuni, wo die Praktikerinnen und Praktiker und die Leute, die an der Wissenschaft interessiert sind, zusammenkommen können und sich überhaupt austauschen. Es gibt einfach sonst keine institutionellen Zusammenhänge mehr oder kaum noch.
Diese Ferienuni gibt es jetzt das dritte, vierte Mal, oder?
Es ist die neunte Ferienuni, aber es gibt sozusagen eine neue Serie, weil es gibt auch eine alte Serie von Ferienunis, die dann aber in den 90er Jahren unterbrochen waren und 2010 wieder auflebten. Und von den neuen Ferienunis seit 2010 ist es die dritte.
Und diese alte Serie, das waren noch ganz andere Leute oder habt ihr zu denen Kontakt oder ist das eine ganz andere Sphäre, ist die eingegangen, verloren, gestorben, Rente?
Es gibt einige wenige, die auch die alten Ferienunis kennen, aber die meisten, die allermeisten nicht, die kennen nur die neuen Serien. Oder es gab am Anfang eine Abfrage, wer denn zum ersten Mal auf einer Ferienuni ist, und es war gut die Hälfte, zum allerersten Mal. Mhm. Das heißt, auch jede Ferienuni zieht, das hatte Maxi schon gesagt, immer ganz viele neue Leute an, die kritische Psychologie überhaupt erstmal kennenlernen wollen.
Also ich denke, das ist schon deswegen der Ort FU gut, dass man die Aushänge machen kann, weil wenn man das irgendwo in der Stadt nur aufhängt, dann hat das, glaube ich, nicht die Reichweite.
Obwohl es auch, also in Berlin generell, ist die Ferienuni durchaus bekannt, habe ich das Gefühl. Ferienuni, kritische Psychologie oder kritische Psychologie an sich haben einfach schon viele Leute gehört. So.
Du hast gesagt 90 Referenten?
Letztes Mal waren es 90, ob es diesmal wieder 90 waren, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht gezählt, aber sowas in dem Dreh, vielleicht 80.
Wie würdet ihr einschätzen aus dieser neuen Serie von Veranstaltungen seit 2010? Eine Bereicherung an Referenten oder an Publikum oder ist man irgendwie weitergekommen? Oder?
Also es gibt, eine ziemlich deutliche Entwicklung hin zur Wahrnehmung, dass es zwei Gruppen gibt, die ein sehr starkes Interesse an der Ferienuni hat. Die genannten Einsteigerinnen, die überhaupt erstmal kritische Psychologie kennenlernen wollen. Deswegen haben wir ganz klar eine sehr breite Palette an Einführungsveranstaltungen. Die sind auch als solche ausgezeichnet. Dann eine zweite Gruppe sind die Praktikerinnen und Praktiker und diejenigen, die an der Weiterentwicklung interessiert sind. Die haben hier einen Ort, um sich zu treffen und einfach sich kennenzulernen, Netzwerke zu bilden. Deswegen war es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir für diese Ferienuni sozusagen als neues Element den Social Space eingeführt haben.
Ja, ich glaube, das war diesmal echt zentral und es hat richtig gut geklappt, einfach weil auch schönes Wetter war. Da haben wir uns jederzeit eben an einem Punkt eben im Innenhof der FU treffen können und konnten da zusammenkommen und hatten da Küfer organisiert, das für alle Essen gab und konnten da halt ja die Gespräche weiterführen, die Fragen weiter diskutieren, die einfach entstanden sind in den Veranstaltungen, die dann doch auch eher Vorträge sind, die sehr geballte Inhalte einfach bringen.
Es gibt auch Diskussionsorte, wo unterschiedliche Strömungen sich beteiligen und dann gibt es Diskussionen zwischen der kritischen Psychologie und zum Beispiel der kritischen Psychoanalyse. Oder es ist auch nicht ausgeschlossen, mit Vertreterinnen von Mainstream zu diskutieren, wenn sie kommen würden, um bestimmte Fragen zu klären.
Mainstream? Was kann ich mir unter Mainstream vorstellen?
Na, das ist so eine Kurzbezeichnung für das gängige an den Universitäten Gelehrte. Aber der Mainstream ist ja auch nicht ein Uniform, sondern der ist ja auch sehr bunt. Und in dem gibt es auch wieder Leute, die durchaus offen sind für Diskussionen und Gespräche und
in der Beobachtung des Mainstreams, hat sich denn da auch was getan seit 68? Also in dem, was da an Buntem oder an Tendenzen sich entwickelt hat? Oder ist da eine Ökonomisierung zu beobachten?
Ich würde schon sagen, dass sich die Psychologie schon sehr differenziert hat. Also in noch 68 hat man sich immer sehr viel auf den Behaviorismus bezogen, wo einfach Menschen ganz klar wie Objekte einfach behandelt wurden, die von außen kontrolliert werden können. Und da hat sich durchaus verändert. Also wo die Psychologie jetzt gerade halt hingeht und was auch immer wieder kritisiert wird, ist einfach, dass Therapiekonzepte zum Beispiel immer mehr standardisiert werden und immer mehr so ein Effizienzgedanke reinkommt, wenn man jetzt über so Therapieforschung spricht zum Beispiel. Und da halt durchaus so immer geguckt wird, dass die Psychologie als Wissenschaft auch verwertbar ist und einfach dadurch finanziert wird.
Es gibt wohl online auch von den vergangenen Veranstaltungen aufgezeichnete Vorträge, die man sich online angucken kann, für alle in der neuen Serie, oder?
Es gibt immer Audioaufnahmen von Veranstaltungen von 2010, 2012 und von 2014 wird es sie auch geben. Wenn man auf ferienuni.de geht, kann man die dort finden.
Ja, ich glaube, damit können wir euch, mich und alle Zuhörer entlassen. Tschüss.
Tschüss, danke. Tschüss.
Ja, ihr seid auf Radio Frappo, dem freien Radio in Potsdam, in der Sendung Salatschatten mit Jobst, in welcher wir uns heute beschäftigen mit der kritischen Psychologie. Ihr habt gerade gehört, wer sich später eingeschaltet hat, ein Gespräch mit Stefan Meritz und jetzt habe ich den Namen vergessen, egal. Zwei Organisatoren der Ferienuni kritische Psychologie, die im September in der Freien Universität Berlin stattfand. Und ja, und jetzt ist Halbzeit. Und ich will euch jetzt mal eine kleine Musik vorspielen, die ich aufgegabelt habe im Netz. Und zwar, es gibt im Netz nicht nur Webseiten, es gibt da auch Radio. Auch wir sind da zu hören. Frappo mit 2r.de/player kann man uns hören oder da gibt es auch eine Streamadresse dahinter, die man anwählen kann und viele, viele, viele andere Radios auch, freie Radios unter anderem, habe ich da den Punk-Sender gefunden. Das ist so ein Verein aus Köln, die sagen, sie haben aus Verärgerung über die Ikone Madonna, weil die denen auf den Sack ging und überall zu hören war im Radio, den Punk-Sender gegründet und spielen 24 Stunden, 7 Tage Punk ohne Werbung, ohne Pause. Daraus ein Stück, was mir gefallen hat, ich aber gar nicht weiß, welche Band das ist. Ich spiele es einfach mal. Still have got it. So, das war eine Punkband eines mir nicht bekannten Namens, aufgenommen bei Punkradio aus Köln. Es geht weiter mit dem Salatschatten zum Thema kritische Psychologie. Ich spiele euch jetzt ein paar Audioausschnitte vor aus einem Video, was man auch auf YouTube sehen kann. Alte Aufnahmen, ich glaube von 1984 oder 86, die der Begründer der kritischen Psychologie, der Herr Holzkamp, vor Soziologen gehalten hat und dort eine ganz nette Einführung gegeben hat in das, was kritische Psychologie damals sich vorgenommen hat, im Kontrast zu den gängigen gelehrten Richtungen. Und ja, wir müssen das nachher ausblenden, das dauert jetzt ein bisschen zu lange. Aber ich denke, da kann man schon einen kleinen Eindruck gewinnen und sich das Original vielleicht anhören, wenn man Interesse gefunden hat daran. Ich spiele das einfach mal der Reihe nach herunter. Holzkamp 1984.
Zunächst mal möchte ich so anfangen. Ich habe ja gesagt, dass wir behaupten, dass die Alltagstheorien, die also jeder von uns hat in der bürgerlichen Gesellschaft, sofern hier nur der bürgerlichen Praxis unterliegt, und das tut jeder jeden Tag, nicht? Wir, in dem Moment, wo wir also überhaupt hier irgendwas machen, einkaufen gehen, leben, schlafen, essen, sonst was machen, tun wir das notwendigerweise in der bürgerlichen Gesellschaft. Eine andere haben wir nämlich momentan nicht zur Verfügung. Und das heißt also, wir sind auch auf die Praxisformen der bürgerlichen Gesellschaft verwiesen. Wenn wir uns denen nämlich verweigern, ist das identisch damit, dass wir unsere eigene Reproduktion, also unsere eigene Existenz nicht mehr erhalten können. Und das heißt, dass wir gleichzeitig praktisch auch immer die entsprechenden Theorien mitleben, indem wir diese Art von Praxis realisieren. Und ich habe aber ja nun behauptet, dass also diese Art von Verdoppelung der Oberfläche oder der Unmittelbarkeit also nicht nur eine Eigenart der Alltagstheorien ist, sondern auch ein Charakteristikum eines wesentlichen Aspektes der traditionellen Psychologie. Und was ich jetzt erstmal will, ist daran ansetzen, an dieser Behauptung, dass es Unterschiede zwischen Alltagstheorien und der bürgerlichen wissenschaftlichen Psychologie gibt, ist ja offensichtlich. Ich meine, schon der Umstand, dass also viele Leute im Alltag das nicht verstehen, was die bürgerliche Psychologie sagt, beweist ja, dass da Unterschiede bestehen. Nur in diesem entscheidenden Punkt der Beziehung zur Realität, nämlich Verdoppelung der sozusagen Praxis der bürgerlichen Gesellschaft ohne also ein Durchschauen der Zusammenhänge, aus denen die entstanden ist, das ist unserer Auffassung nach das Gemeinsame, das die bürgerliche Psychologie mit dieser Alltagstheorie hat. Und daran möchte ich also erstmal ansetzen und das auf einen etwas allgemeinen Begriff bringen und von da aus die Alternative der also materialistisch oder marxistisch fundierten Psychologie entwickeln und dann nachher später daraus die Konsequenzen darstellen. Wenn ich meinetwegen frage, welcher Zusammenhang besteht zwischen, ich weiß nicht was, also sozialökonomischem Status und kindlicher Entwicklung. Kann ich jetzt empirisch erforschen, nicht? Also sozioökonomischen Status variieren und dann irgendwelche Kriterien für kindliche Entwicklung anführen und das die ganze Sache dann auf die übliche Weise empirisch prüfen. Klar ist ja aber, dass die Frage, was ist eigentlich sozioökonomischer Status, was meint der Begriff, ja? Und was meint kindliche Entwicklung, eine vorgeordnete Sache ist. Nicht, es ergibt sich sozusagen aus diesem Zusammenhang oder aus dem Beleg dieses Zusammenhangs nicht schon, was ich damit meine. Und das war für uns eine ganz wesentliche Ebene, dass wir erstmal problematisieren, was soll eigentlich Lernen sein? Es geht jetzt nicht um den Zusammenhang zwischen Verstärkungsbedingungen und Lernen, wie die also traditionelle Psychologie das analysiert zunächst. Sondern es geht darum, ist das, was traditionelle Psychologie mit Lernen meint, überhaupt adäquat, wenn es darum geht, jetzt die sozusagen Besonderheiten der menschlichen Lernprozesse, meinetwegen die Spezifik der menschlichen Lernprozesse zu fassen. Was wird eigentlich unter Lernen verstanden? Und diese Frage, die ist eine andere als die nach solchen Zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Und wichtig ist dabei auch, dass wenn auch durch diese Zusammenhangsprüfungen diese Grundbegriffe eigentlich nicht so ohne weiteres erreichbar sind. Nicht dann, wenn ich bestimmte Dinge unter Lernen verstehe, meinetwegen Lernen im Sinne des operanten Konditionierens, man produziert irgendwelche zufälligen Reaktionen, die werden dann belohnt verstärkt, sagt man. Belohnt ist schon ein Trivialausdruck, aber ist im Grunde dasselbe. Und je häufiger die belohnt werden, je häufiger treten die Verhaltensweisen auf. Also Zusammenhang zwischen Verstärkungsrate und Auftretenshäufigkeit von Verhalten. So könnte man also meinetwegen Lernen definieren. Und die Frage ist in der Vorstellung, dass Lernen so abläuft, ja, ist da vielleicht schon der Pferdefuß? Wird also möglicherweise Lernen falsch begriffen? Und wenn Lernen falsch begriffen wird, dann werden Versuchsbedingungen hergestellt, unter denen dieser verengte Lernbegriff realisiert wird. Und dann kann auch bei jedem x-beliebigen Experiment nichts anderes mehr rauskommen. Nicht, wenn ich denn als Kinderianer also die Situation im Experiment so gestalte, dass da also bestimmte Tauben oder auch Menschen meinetwegen bestimmte Verhaltensweisen zufällig produzieren und ich die dann mit irgendeinem Knopfdruck verstärke und dann die Häufigkeit zähle, ja, in dem Moment kann gar nichts anderes rauskommen als entweder ein Zusammenhang oder keiner. Ja, aber Lernprozesse, die anders definiert sind, können prinzipiell auf diese Weise nicht erforscht werden. Weil sozusagen vom Grundbegriff aus her, von der Kategorie her, eine Art von selektiver Wirkung auf diese Beobachtungssituation, experimentelle Situation ausgeht. Deswegen sind diese Kategorialbegriffe so ungeheuer wichtig. Und das geht auch so unter, darüber wird also häufig nicht geredet. Man tut so, als wenn das verständlich ist, aber da liegt unserer Auffassung nach eben das zentrale Problem. Und deswegen war das also, was wir selber erst nach einiger Zeit merkten, eigentlich unsere Hauptbeschäftigung die letzten Jahre, diese Kategorien, die bürgerlichen Kategorien zu kritisieren und zu entwickelteren kategorialen Vorstellungen über die menschliche Lebenstätigkeit zu kommen. Nun, diese gesuchten Gemeinsamkeiten der Kategorien in der bürgerlichen Alltagstheorie und bürgerlichen Psychologie, die kann man auf einen Begriff bringen, den Leontief mal geprägt hat, und zwar spricht Leontief vom Unmittelbarkeitspostulat. Unmittelbarkeitspostulat. Und damit ist Folgendes gemeint, dass in all diesen Theorien bestimmte allgemeinste Vorstellungen über das Verhältnis des Individuums zu seiner Umwelt drinstecken, und zwar die der unmittelbaren Einwirkung der Umwelt auf die Individuen oder auch der unmittelbaren Einwirkung der Individuen aufeinander, in der Sozialpsychologie etwa. Es wird also behauptet und auch nachzuweisen, dass etwa in so einem Begriff wie Reiz, Reizwelt, Reizumwelt, das sind ja Dinge, die man, wenn man also mit Psychologie zu tun hat, auch da, die an der Uni lernt oder an der Fachhochschule lernt, einem zunächst mal angedressiert wird, dass man eben nicht mehr von Realität, sondern von Reizen redet, nicht von Stimuli oder irgendwie sowas. Und was man also zeigen kann, ist, dass in diesem Stimulusbegriff selber die Umwelt eigentlich nur vorkommt in Termini, also in Begriffen der Einwirkung, unmittelbaren Einwirkung auf den Organismus. Also es kommt die Realität nur vor, sofern sie in den Aspekten, in denen sie unmittelbar auf den Organismus einwirkt. Alles andere fällt raus. Man kann das also noch klarer sich machen, wenn man die methodische Grundkonstruktion der traditionellen Psychologie sich anguckt. Und zwar läuft das ja so, das Experiment ist ja da sozusagen die Grundsituation der traditionellen Psychologie. Da werden Annahmen formuliert über den Zusammenhang zwischen bestimmten vom Experimentator hergestellten Bedingungen und bestimmten dadurch hervorgerufenen Verhaltensweisen bei der Versuchsperson. Und es wird hier also eine unmittelbare Abhängigkeit des Verhaltens der Versuchsperson von derartigen im Experiment hergestellten Bedingungen postuliert. Nicht, wobei diese Abhängigkeit nicht unbedingt linear sein muss, die kann komplizierter sein. Da gibt es dann so Begriffe wie Zwischenvariable, wo man da irgendwelche Übersetzungsregeln noch dazwischen schaltet, aber das ändert an dieser ganzen Sichtweise nichts. Und typisch ist ja schon der wissenschaftliche Jargon, in dem dieser Sachverhalt dann ausgedrückt wird, nämlich in einer Anleihe aus der Mathematik redet man über den Zusammenhang zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen, nicht UV und AV abgekürzt. Die unabhängigen Variablen sind also das, was der Experimentator als Treatment, sagt man auch, also als Behandlung quasi, einführt, der die Versuchsperson ausgesetzt ist. Und die abhängigen Variablen sind das, was daraufhin die Versuchsperson produziert. Und in dieser Grunddenkweise steckt also unserer Auffassung nach diese Art von Unmittelbarkeitspostulat, das jetzt also von uns auf fundamentale Weise kritisiert wird. Und um das zu verdeutlichen, will ich jetzt die Alternative, die sich ergibt aus sozusagen einer marxistischen Gesellschaftstheorie, auch aus dem Grundansatz der Sozialwissenschaft, wie der Kollege Dankwasser dargestellt hat, also die alternative Konzeption zu diesem Unmittelbarkeitspostulat. Was sicher aus all diesen Dingen euch schon klar geworden ist, dass unserer Auffassung nach die menschliche Lebenstätigkeit in ihrer Spezifik, also in ihrer Besonderheit, dadurch gekennzeichnet ist, dass die Menschen in historischer Größenordnung und in vergegenständlichender Tätigkeit ihre Lebensbedingungen selbst schaffen. Also auf sozusagen gesamtgesellschaftlicher Ebene ist kein unmittelbarer Umweltbezug der Individuen da, wie noch auf der Ebene der vormenschlichen Lebensaktivität, sondern vermittelt durch die gegenständliche Tätigkeit, nämlich durch Arbeit. Das heißt also, hier ist auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine Art von Wechselprozess. Einerseits werden von Menschen Lebensbedingungen produziert und andererseits unterliegen aber auch Menschen diesen Lebensbedingungen. Das heißt also, die menschliche Lebenstätigkeit im Ganzen ist die permanente Änderung der eigenen Lebensbedingungen. Das ist also im Grunde schon ein ziemliches Allgemeingut geworden. Also da muss man sich ja nicht ein großartiger Marxist sein, um das zu sehen, dass das so ist. Die zentrale Frage für uns ist jetzt aber folgende, beziehungsweise die Behauptung, die wir hier aufstellen, ist, dass dieser Wechselprozess, dass Menschen sowohl unter Bedingungen leben, wie auch Bedingungen schaffen, unter denen sie leben, dass dieser Wechselprozess in diesem Unmittelbarkeitspostulat der traditionellen Psychologie nicht berücksichtigt ist, sondern dass hier eigentlich nur die eine Seite, nämlich die Bedingtheit der Menschen durch Verhältnisse, vorkommt. Die andere Seite, die Möglichkeit von Menschen Bedingungen zu verändern oder die noch viel elementare Sachverhalt, dass die Bedingungen ja von Menschen geschaffen sind, kommt in der Psychologie nicht vor. Das heißt also, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist das nicht schwer, den Sachverhalt irgendjemand verständlich zu machen. Nicht, dass hier also diese komische Halle, in der wir hier leben und die auch sehr schön ist, ja zwar nicht von uns, aber von anderen Menschen produziert ist, sieht ja jeder. Nicht? Und dass also da ein Zusammenhang besteht, auch in gewisser Weise im Großen zwischen also die Bedingungen, unter denen wir leben und der Art und Weise, wie wir die herstellen. Das weiß ja jeder Politiker, darum geht es ja letzten Endes immer um diese ganze Frage. Das ist also nicht weiter schwierig. Aber es ist merkwürdig, dass in dem Moment, wo die Sache sich jetzt runterkonkretisiert auf die einzelnen Individuen, in der traditionellen Psychologie und auch im Alltagsdenken dieser Zusammenhang plötzlich weg ist. Sondern in der Psychologie tut man so und redet so und bildet Kategorien, bildet Grundbegriffe von der Art, entwickelt Methoden von der Art, die eigentlich nur die eine Seite, nämlich da sind Bedingungen und unter denen stehen die Leute und ich untersuche den Zusammenhang zwischen den Bedingungen und dem Verhalten der Leute, nur diese eine Seite drin. Das heißt also, es wird diese zweite Seite ausgeklammert, wenn also die auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die Menschen sowohl Bedingungen schaffen, wie unter Bedingungen leben, dann müssen doch wohl auch einzelne Individuen diese beiden Möglichkeiten haben. Es muss ja irgendjemand sein, der die Bedingungen schafft. Nicht? Also die Psychologie kann jedenfalls keinen Menschen so beschreiben, dass verständlich wird, wie der an der Veränderung seiner Lebensbedingungen mitwirken kann. Und von dem ganzen Methodenkontext her, nämlich diesem Bedingtheitsmodell, wie wir das nennen, ist von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen. Nicht, wenn ihr euch vorstellt, im psychologischen Experiment oder auch bei irgendwelchen Feldstudien oder so, die Bedingungen, die definiert der Experimentator. Und die Versuchsperson, die kann sich nur unter diesen Bedingungen verhalten. Wenn meinetwegen jemand eine Versuchsperson im Experiment anfangen wollte, an den Versuchsbedingungen Kritik zu üben und die ändern zu wollen, nicht wahr, dann wäre die schlichte Konsequenz daraus, dass die wegen, also wie es so schön heißt, instruktionswidrigen Verhaltens aus dem Versuch ausgeschlossen wird. Und etwa bei so Fragebogenerhebungen, Einstellungsmessung, ist der Fall überhaupt nicht selten, ja, dass man einer Versuchsperson einen Fragebogen gibt, meinetwegen nationale Vorurteile oder rassische Vorurteile untersucht die Sozialpsychologie. Da gibt es dann so schöne Checklisten, wo dann draufsteht, Türken sind so, nicht Deutsche sind, Franzosen sind heißblütig, Russen sind schwermütig und weiß der Geier. Nicht? Und jetzt soll also die Versuchsperson jeweils ankreuzen dahinter, wie weit sie meint, dass diese Eigenschaften zutreffen. Die Versuchsperson hat also nur die Möglichkeit, aufgrund der Vorgabe dieser Liste ein Kreuz zu machen oder keins. Wenn man jetzt eine einigermaßen vernünftige Versuchsperson ist, dann sagt man, liebe Freunde, denkt doch mal nach, auf welche Art und Weise ihr zu diesem Fragebogen gekommen seid. Nicht? Ihr setzt doch voraus, dass es sozusagen allgemeine Eigenschaften wie Heißblütigkeit im Hinblick auf Franzosen und Schwermütigkeit im Hinblick auf Russen überhaupt gibt. Ja, das heißt, ihr erzeugt doch die Vorurteile mit dem Fragebogen, die ihr nachher erforscht. Aber ich kann ja gerade davon erzählen, mein Kollege, der Moritz Mark, hat eine ungeheuer spannende Arbeit über die Kritik der Einstellungsforschung und Einstellungsmessung gerade fertig hat, die ihr auch bald kriegen werdet. Dann, dass also schon in der Instruktion der Versuchsperson eigentlich nahegelegt wird, möglichst nicht nachzudenken. Ja, es werden meinetwegen solche Einstellungslisten verteilt mit der Instruktion, falsch oder richtig gibt es da gar nicht, und schreiben Sie das hin, was Ihnen in erster Sekunde einfällt. Also schon in der Instruktion sozusagen in sich Verhalten zu dieser Situation selber soll schon unterbunden werden. Nicht wahr? Mit der Behauptung, eine Realität steht sowieso nicht dahinter, falsch und richtig gibt es nicht, ihr könnt irgendwas ankreuzen.
Ja, den mussten wir jetzt leider ausblenden. Das war Klaus Holzkamp, den es schon seit 1995 nicht mehr auf dieser Welt gibt. Aber das hat jetzt nichts mit Parapsychologie zu tun und mit okkulten Kontaktaufnahmen zu Verstorbenen. Das war schlichtweg eine Videoaufnahme eines Vortrags von Klaus Holzkamp vor Soziologen 1984. Den kann man sich auf YouTube in ganzer Länge angucken. Dauert, glaube ich, über 2 Stunden. Wer Interesse hat, möge das tun. Klaus Holzkamp, der Begründer der kritischen Psychologie, damals gewirkt an der Freien Universität Berlin, seit 1968 als Kontrapunkt entworfen zu den gängigen Theorien der üblichen universitären Psychologie. Ich finde diesen Ansatz sehr lobenswert, hat gegenüber dem Funktionalen, was damals so üblich war, sehr viel gebracht. Heute ist alles noch viel schlimmer und verworrener. Ich selber hätte an der kritischen Psychologie aber durchaus noch eine Kritik, nämlich dass der Mensch als solches und das, was seine Psyche ausmacht, im Wesentlichen nicht als Gegenstand erfasst wurde. Das ist vielleicht eine herbe Kritik, aber ich meine, dass der Gegenstand des Subjektes sein Urteilen ist. Und wenn ich das nicht an den Anfang von allem setze, dann mache ich einen generellen Fehler. Und dann habe ich auch das Objekt verfehlt, was ich eigentlich untersuchen will. Und ich meine, dass nicht eine einzige Schule der aktuell lehrenden und therapierenden Psychologien das verstanden hat. Das finde ich sehr traurig und ebenso mangelhaft sind auch die therapeutischen Konzepte und man ist darauf angewiesen, dass man einfach einen Menschen findet als Therapeuten, der einfach Mensch ist, erfahren, das Leben kennt und sich nicht gemäß seiner Schule, sondern gemäß seines Menschseins mit einem unterhält und versucht, das Problem zu lösen. Ja, das war wieder eine vielleicht anstrengende, vielleicht für manche einen auch anregende Stunde Plauderei im Salatschatten bei Frapo. Wir treffen uns wieder am zweiten Montag des nächsten Monats zum nächsten Salatschatten. Was es da gibt, weiß ich noch nicht. Jetzt geht es unmittelbar weiter mit Phil und Hase, Sport und Musik. Und wer möchte, kann am 21. November in den Nil-Club in Potsdam kommen, am neuen Palais, der draußen, da gibt es unsere monatliche Lesebühne an jedem dritten Montag, tagt die dort, die einzige Lesebühne mit Quiz. Konrad Endler ist dabei, ich, Mira Jones an der Musik und wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast, den wir nur alle 5 Jahre einladen, den Spider, Andreas Krenzke heißt er mit bürgerlichem Namen, wie ich meine, einer der unterhaltsamsten und besten aus der Berliner Vorleseszene. 20.30 Uhr sollte man da sein und sich bis 23.30 Uhr Zeit nehmen. Nil Club am 21. November dieses Jahr. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß bei Hase und Phil oder Phil und Hase. Ich spiele zum Abschied noch ein bisschen Musik aus dem Punk-Sender aus Köln. Reicht das bis 9? Reicht. Ja? Wenn nicht, legen wir noch einen nach.
Es hat sich einiges angehäuft in diesem Leben. Es hat sich einiges angehäuft.